Und dann steht unser heutiger Predigttext in Matthäus 5, die Verse 33 bis 42. Ich wiederhole noch einmal. Matthäus 5, die Verse 33 bis 42. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und deine Hand nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib den, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ich möchte noch einmal mit uns beten und dann kommt mein Vater. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, dein Wort ist wahr, Herr, und das, was du jetzt gerade zu uns gesprochen hast, Herr, das ist auch nach wie vor, soll es tief in die Herzen gehen. Mögest du meinen Vater jetzt anleiten, möchte gerade auch noch die Geburtstagskinder dir anbefehlen, die ich gerade nicht im Gebet mit eingeschlossen habe. Möchte dir Thomas anbefehlen, auch jetzt, wenn er im Krankenhaus ist. Danke, Herr, dass du ihm auch ein neues Jahr geschenkt hast. Wollen wir ihn dir auch weiterhin anbefehlen, ein Jahr deiner Gnade, Herr. Und auch meine Frau, Herr, ich danke dir so sehr, Herr, dass sie auch so zu einem Segen für mich ist, Herr. Für die ganze Gemeinde mögest du auch ihr das nächste Jahr in deiner Güte, in deiner Gnade, in deiner Freude weiterhin segnen, Herr. Danke, dass wir dir das alles anbefehlen dürfen. So arbeite jetzt an unseren Herzen. Lass dein Wort tief fallen und leite meinen Vater in deiner Vollmacht. Danke, Herr Jesus. Amen.
Ja, ihr Lieben, auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen. Auch denen, die im Livestream jetzt zugeschaltet sind und auch die, die das vielleicht später einmal im Internet sich anschauen. Nun, ich habe die heutige Predigt überschrieben, ja, schon mit, man würde sagen, strengen Worten, christliche Verhaltensweisen in einer moralisch verkommenen Welt. Ja, da wird schon wieder jemand sagen, ja, du richtest ja schon wieder verkommene Welt. Aber ich muss euch einfach sagen, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe. Auch die Dinge, die ganz offiziell sind, die kann ich nicht anders beschreiben, als dass die Welt moralisch verkommen geworden ist. Und das hängt damit zusammen, dass die ganze Welt sich immer weiter von Gott abwendet. Ich hatte darüber gesprochen. Ich möchte das hier an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Daniel hatte mir ein Buch genannt von Erwin Lutzer, Wir werden nicht schweigen. Und dieses Buch möchte ich euch ans Herz legen. Es ist ein 295 Seitenklopper. Und ich bin keine Leseratte. Das heißt, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit dem Lesen. Ich werde nach einer halben Stunde müde oder unkonzentriert. Ich muss dann ins Gebet gehen, dann geht es weiter. Aber dieses Buch habe ich bei 5 oder 6 Mal Ansätzen ausgelesen. Nicht, weil es so interessant geschrieben ist wie ein Science-Fiction-Roman oder so etwas, sondern weil es wirklich die Dinge auf den Punkt bringt. Und ich kann also nur empfehlen, dieses Buch von Erwin Lutzer, Wir werden nicht schweigen, sich dieses Buch zu holen und es zu lesen oder vielleicht auch das einiges machen und es weitergeben. Ich möchte euch das ans Herz legen, weil auch da drin wird noch einmal so völlig klar, wie moralisch heruntergekommen und in welchem schrecklichen Zustand sich die gesamte Gesellschaft auf der ganzen Welt befindet. Nun, einer der bedeutendsten Merkmale von wahrhaftig wiedergeborenen Christen ist ihre Wahrhaftigkeit und damit verbunden auch ihre gesamte Glaubwürdigkeit. Jakobus schreibt dazu in seinem Brief im 5. Kapitel, ich zeige das später noch einmal auch auf der Videoleinwand, dass bei wahrhaftigen Christen ein Ja in jedem Fall auch ein Ja bedeuten muss, gleich wie ein Nein auch ein Nein bedeuten muss. Nun, auch da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin so erzogen worden. Wir haben ja auch einige meiner Volksgenossen heute hier unter uns, wo ich mich sehr drüber freue. Bin so erzogen worden von unserem Großvater und auch von meinem Vater, zu sagen, Junge, wenn du dein Wort gibst, dann halt dich da dran. Und auch, wenn du dadurch Nachteile hast, das ist etwas Ehrwürdiges, dann hältst du dich da dran, auch wenn du dadurch Nachteile hast. Und auch im Geschäftsleben habe ich das erlebt, dass noch vor gar nicht so langer Zeit wirklich, man hat von hanseatischen Kaufleuten gesprochen, da galt das Wort etwas. Übrigens auch juristisch, ein mündlicher Vertrag gilt immer noch, zumindest in gewissen Branchen. Aber das gibt es heute nicht mehr. Ja? Heute muss alles bis im Einzelnen schriftlich fixiert werden. Jedes Punkt, jedes Komma muss richtig gesetzt sein. Sonst sucht man immer wieder nach Lücken, wie man das aushebeln kann. Ist ja im Grundgesetz auch geschehen. Ja, das hat man ganz geschickt ausgehebelt in Bezug auf Ehe für alle. Da ist man dahingegangen und hat gesagt, ja, es ist ja aber nicht gesagt, wenn dort von der Ehe gesprochen wird, dass es ausschließlich um einen Mann und eine Frau geht. Nun, wer aber die Gründungsväter kennt und ihre Moral und geistliche Einstellung, da gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass die Gründungsväter davon ausgegangen sind, dass eine Ehe ein vertraglicher Abschluss, ein Bund ist zwischen einem Mann und einer Frau. Aber weil es nun nicht explizit dort steht, hat man gesagt, naja, das sind wir ja nicht sicher, ob sie das wirklich gemeint haben. Und so hat man das Grundgesetz ausgehebelt und hat eben die Ehe für alle ermöglicht. Ja? Versteht ihr? Und so passiert es immer wieder heute, dass Dinge missbraucht und umgedeutet werden, damit Menschen, Regierungen, wie auch immer, dadurch einen Vorteil haben, aber zu Lasten von anderen. Und bei Christen soll das nun, bei wahrhaftig wiedergeborenen Christen, soll das nun nicht so sein. Da soll es ganz klar sein, wenn sie etwas bejahen, dann muss das unumstößlich ein Ja sein. Sie müssen dazu stehen. Und wenn sie auch ein Nein sagen, dann muss das ein Nein bedeuten. Nun, der Herr Jesus beginnt hier seine Rede an die Zuhörer, wie schon einige Male zuvor innerhalb der Bergpredigt, mit den Worten, dass sie gehört haben und es ihnen somit auch bewusst war, dass sie erstens nicht falsch schwören sollten und zweitens dem Herrn unbedingt, in der Schlachterübersetzung steht, auch Schwöre halten sollten. Im Urtext, manchmal gibt es ja im Hebräisch-Griechischen, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Und hier wäre es eigentlich angebrachter, wenn man übersetzen würde, dass sie nicht falsch schwören sollten auf der einen Seite und zweitens dem Herrn unbedingt ihre Gelübde halten sollten. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du Gott etwas versprichst, dann musst du dich daran halten. Na, das ist, wir sehen ja schon bei unseren kleinen Kindern, wenn wir sagen, ich gehe mit dir morgen ins Zoo und aus welchem Grund auch immer, und wir haben, manchmal kann ja wirklich was Wichtiges sein, wir machen das nicht. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja? Wie groß ist die Enttäuschung, wenn du von jemandem eine Zusage hast, für was auch immer, und er wird sich nicht an diese Zusage halten? Welche Enttäuschung? Und wir wissen doch alle, wenn wir von der Welt enttäuscht werden, ist das eine Sache. Das kennen wir ja teilweise sogar als Christen. Aber wenn wir von eigenen Glaubensgeschwistern enttäuscht werden, da sitzt der Stachel denn manchmal doch sehr tief und der Schmerz ist sehr extrem und kann manchmal auch sehr lange dauern. Nun, wenn du dem Herrn gegenüber aber ein Versprechen abgegeben hast, und noch einmal sei hier an dieser Stelle gesagt, Gott verlangt das nicht. Gott verlangt keine Gelübde oder dass du ihm irgendetwas zusagst. Da sollten wir Menschen auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir doch alle uns selbst kennen und unsere Schwankungen, das von verschiedenen Dingen es manchmal abhält, ob wir nun gerade gute Laune haben oder schlechte Laune. Aber bei Gott ist das anders. Wenn du Gott etwas zusagst, vielleicht etwas ganz bewusst, dann halte dich dran. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil bei Menschen ist es oft so, da können wir es ja nochmal, können wir es bereinigen, das können wir sicherlich bei Gott auch. Aber manchmal hat, wenn wir Gott etwas zugesagt haben und uns nicht dran gehalten haben, dann hat das Auswirkungen. Und diese Auswirkungen, die können manchmal auch bleibend sein. Selbst wenn wir Vergebung erhalten, können diese Auswirkungen etwas Bleibendes sein. Sag mal ein Beispiel. Du erschlägst jemanden im Affekt, du bittest Gott von Herzen um Vergebung und erhältst sie auch, aber dadurch wird der Mensch nicht wieder lebendig und du wirst wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem eine Gefängnisstrafe absitzen müssen. Das meine ich mit den Konsequenzen. Und deswegen gib Gott lieber keine Gelübde, es sei denn, du hältst sie um jeden Preis. Wenn wir uns Gottes Wort anschauen, auch den heutigen Text, dann ist es wichtig, dass wir im Hintergrund immer so ein Stück weit auch haben, das Wissen haben, dass die Bibel immer ein Stück weit auch jüdisch ist. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Wir haben gestern im Glaubensgrundkurs auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Dinge nicht aus dem Zusammenhang herauszunehmen, sondern immer im Kontext, das heißt im Ganzen zu betrachten. Und deswegen schauen wir uns in Bezug auf Vers 33 unseres Textes zum besseren Verständnis einmal drei Bibelstellen an. Also wir schauen nochmal Vers 33. Kannst du da nochmal, irgendwie klappt das hier nicht? Nochmal ein zurück. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre bzw. deine Gelübde halten. Hiervon ausgesehen ist jetzt die Frage vom Schwören her, wie wir das genau betrachten müssen. Wenn der Herr Jesus gepredigt hat, dann war seine Grundlage das Alte Testament, weil das Neue Testament, das war ja noch gar nicht geschrieben, wie wir es kennen. Das war zwar mit seiner Geburt, war das Alte Testament erfüllt, aber das Neue Testament, wie wir es kennen, auch die apostolischen Briefe, die mussten ja erst geschrieben werden. Und wenn der Herr Jesus gepredigt hat, dann hat er immer Bezug genommen auf das Alte Testament, denn er ist gekommen, um zu erfüllen. Und deswegen schauen wir uns dann mal an, das Ding geht irgendwie nicht, Markus, dann musst du heute mein Fernbedienung sein. 3. Mose 19, Vers 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Das ist eine ganz wichtige Stelle, die dort steht, warum der Herr Jesus hier auch darauf Bezug nimmt und sagt, ihr sollt nicht falsch schwören. Denn schon hier ist deutlich gesagt, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Das heißt, du missbrauchst den Namen Gottes bei einem falschen Schwur, bei einem Meineid. Und wir wissen ja auch, dass Meineid vom Verhältnis her gesehen betrachtet sehr hoch bestraft wird. Auch vom Jura her wird es sehr hoch bestraft. Machen wir einen weiter, Markus. 4. Mose 30, 3. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er auch handeln. Und eine weitere Stelle, 5. Mose 23. Da oben ist übrigens ein neues Buch, 5. Mose. Aber ist ja auch okay. 5. Mose 23. Wenn du dem Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt, zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, das, was du mit deinem Mund versprochen hast. Also noch einmal, ganz deutlich, Gott verlangt es nicht, aber wenn du es getan hast, dann musst du dich drum halten, dann musst du dich dran halten, weil sonst wird es zu einer Sünde für dich. Ganz eindeutig. Und deswegen soll gerade auch die Christen sich sehr wohl überlegen, was über ihre Lippen kommt, was sie anderen mitteilen, an welchen Gesprächen sie sich beteiligen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Also ganz deutlich, da geht es auch nicht immer nach einem Kompromiss zu suchen, sondern entweder wir stehen zu etwas oder wir gehen zu etwas auf Distanz. dazwischen gibt es nicht. Nicht in Bezug auf Gott und in Bezug auf Sünde. In den nachfolgenden Versen dann, ab Vers 34, sagt der Herr Jesus, ich aber sage euch, er sagt, ich aber sage euch, das bedeutet nicht, dass er jetzt etwas aushebelt, wie das die Menschen bei dem Grundgesetz machen, sondern er fügt etwas hinzu oder er gibt eine neue Anweisung. Das konnte er aber tun, denn der Herr Jesus ist Gott. Deswegen konnte er das tun. Und deswegen sagt er, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Wisst ihr, ihr Lieben, dieser Ausspruch des Herrn Jesus, den dürfen wir nicht falsch verstehen. Und er ist in vielen Fällen, also zumindest solange ich dem Herrn folge, ist er sehr oft auch bei Christen absolut falsch verstanden worden, vielleicht aber auch von Predigern, die sie gehört haben, in der Weise ausgelegt worden, falsch interpretiert worden. Es darf nicht so sein, oder es steht hier nicht geschrieben, dass es einem wahrhaftigen Kind Gottes grundsätzlich und unter allen Umständen verboten ist, einen Eid zu schwören. Das stimmt nicht, sondern wenn du vor Gericht vorgeladen bist, und es ist ein Schwurgericht, und du wirst dort aufgefordert, einen Eid abzulegen, dass du die Wahrheit sagst, dann musst du das tun und dann darfst du das auch tun. Hier ist also nicht grundsätzlich dieses, du darfst unter keinen Umständen einen Eid ablegen gemeint, sondern was der Herr Jesus sagt, ist dieses leichtfertige Beteuern. Dieses leichtfertige Beteuern, um einer Aussage von mir besondere Wirkung zu verleihen oder damit ich besonders glaubwürdig erscheine, füge ich dann meinem Ja etwas hinzu oder bei meinem Nein eben auch etwas hinzu. Das soll es bei Christen nicht geben. Auch da muss ich sagen, so in meinem Volk, ich habe das früher selber getan. Wenn irgendetwas war und ich habe gemerkt, mein Gegenüber war nicht so davon überzeugt, dann war man schnell dabei, einen Eid zu leisten und zu sagen, ich schwöre bei meiner Mutter oder ich schwöre bei meinen Kindern. Wie schrecklich. Und ihr stellt euch mal vor, das, was wir gesagt haben, haben wir zwar im guten Wissen getan, aber es hat sich dann doch als falsch erwiesen. Und wie sind wir da mit diesen Schwüren umgegangen? Was haben wir mit unserer Mutter oder auf unsere Kinder gebracht? Das geht gar nicht. Diese leichtfertigen Beteuerungen mit einem Schwur. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Gott selbst hat einige seiner Zusagen und Verheißungen mit einem Eid bekräftigt. Also grundsätzlich, dass wir nicht schwören dürfen, stimmt nicht. Hebräer 6, 13 bis 18. Denn als Gott dem Abraham die Verheißungen gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, als bei sich selbst, und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Nochmal ganz wichtig, wenn du etwas beeide, wenn du etwas schwörst, dann ist es so, dann ist kein Widerspruch mehr möglich. Versteht ihr? Vorher kann man immer noch sagen, ja, ich weiß nicht und ich dachte und ich wollte ja. Wenn du geschworen hast, nein, dann sagst du bei meinem Leben so ungefähr, so ist es. Deswegen seid vorsichtig mit dem Schwören. Und es ist, geh nochmal zurück. Das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Ganz wichtig. Bürgschaft bedeutet in dem Fall, sie wird eingefordert werden. So, machen wir weiter. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Gott hat sich mit einem Eid verbürgt. für die Wahrhaftigkeit seines Wortes und für sein Handeln mit Abraham und darüber hinaus dann natürlich mit seiner Gemeinde, mit seinem Volk Israel und mit der ganzen Welt. Gott hat sich mit einem Eid verbürgt. Und auch Apostelgeschichte 2,30, bitte nochmal. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Aber das kann es eigentlich nicht sein. 2,30, das ist 2,20. Okay. Das habe ich dann entweder falsch aufgeschrieben oder es ist falsch rübergekommen. Es muss auf jeden Fall sein Apostelgeschichte 2,30. Apostelgeschichte 2,30. Und da heißt es, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken würde, damit er auf seinem Thron sitze. Hier geht es darum, dass Gott dem David mit einem Eid zugesagt hat, dass auf seinem Thron immer eines praktisch, der aus seiner Blutlinie hervorgeht. Und das ist auch passiert bis hin zu Jesus Christus. Wenn wir auch seine Stammbäume von Mutter, von Vaterseite her sehen, eher auch den von der Mutter, sehen wir, Gott sagt die Wahrheit. Gott sagt die Wahrheit. Und das hat Gott auch hier mit einem Eid bekräftigt. Der Herr Jesus selbst hat sogar unter Eid geantwortet. Zeig mal an, Markus, Matthäus 26, 63 und 64. Jesus aber schwieg. Jesus steht vor Gericht, also wo er zur Kreuzigung dann verurteilt wurde. Jesus aber schwieg und der Hohepriester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ich beschwöre dich, also sag es uns unter Eid. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werde ich ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Na, und dann wissen wir ja, was kommt. Der Hohepriester zerriss seine Kleider und. Aber ich beschwöre dich, das heißt, du stehst jetzt unter Eid. Sag es uns. Und der Herr Jesus hat geantwortet. Also grundsätzlich ist das Schwören auch für Christen erlaubt, aber es muss auf Aufforderung geschehen und wir müssen es wohl überlegt tun, ob wir einen Eid aussprechen, einen Schwur oder eben nicht. Nun, das jüdische Gesetz schrieb Eide unter bestimmten Voraussetzungen sogar vor. Markus, zeig mal, 4. Mose 5, 19 und 21. Und er soll die Frau schwören lassen und zu ihr sagen, wenn kein Mann bei dir gelegen hat und wenn du, die du deinem Mann angehörst, nicht in Unreinheit abgewichen bist, so sollst du von diesem bitteren, fluchbringenden Wasser unversehrt bleiben. Und der Priester lasse dann die Frau den Schwur des Fluches schwören und der Priester sage zu der Frau, der Herr setze dich zum Fluch und zum Schwur mitten unter deinem Volk, indem der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch anschwellen lasse. Hier geht es also um ein äußerliches Zeichen dabei, ob eine Frau schuldig war oder unschuldig war. Aber sie musste das dann schwören. Ja? Und 4. Mose 30, zeig nochmal bitte. Und Mose redete mit den Obersten der Stämme der Kinder Israels und sprach, das ist es, was der Herr geboten hat. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet wieder, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er handeln. Also wir können sehen, es ist erlaubt, aber es müssen die Dinge erfüllt sein. Und vor allem, warum leiste ich einen Eid? Ich sagte das bereits, was der Herr Jesus verbietet, ist dieses leichtfertige und unüberlegte Schwören im täglichen Leben. Und wir müssen dabei unbedingt bedenken, dass in der damaligen Kultur solche leichtfertigen und oberflächlichen Beteuerungen und letztendlich Schwüre auch nicht selten für betrügerische Zwecke missbraucht wurden. Und um Menschen einfach, die misstrauisch waren, doch von etwas zu überzeugen. Und um dieses Vertrauen dann zu gewinnen, schworen manche Menschen der damaligen Zeit und vor allem der jüdischen Kultur beim Himmel, das haben wir ja gehört, dass sie nicht schwören sollten beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem und so weiter. Sie schworen dann, Menschen der jüdischen Kultur, beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem oder beim eigenen Kopf. Allerdings schworen sie niemals bei Gott. Weil sie, das war so ein bisschen hinterhältig, weil sie dabei hofften, so dem göttlichen Gericht für ihre Lüge zu entgehen. Was für eine schleimige Heuchelei ist das? Aber Vorsicht ist angebracht bei unserem Urteil diesbezüglich. Ihr Lieben, der Herr Jesus möchte, dass unsere Aussagen alle Zeit wahrhaftig sind. Wenn wir sie, und zwar nicht nur, wenn wir sie unter Eid sagen würden. Zeig mal die Stelle bitte an, ich habe sie vorhin schon mal erwähnt. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Es ist so enorm wichtig, dass in dieser Welt, die doch voller Lügen und Intrigen auf allen Ebenen ist, dass jetzt besonders auf die Aussagen von wahrhaftigen Kindern Gottes Verlass ist. Dass ihre Aussagen auch nach Prüfung der Tatsachen und somit dann der Wahrheit entsprechen. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir als lebendige, und ich kann das nicht oft genug sagen, als wahrhaftig wiedergeborene Kinder Gottes nicht immer sofort und zu allem Stellung nehmen, sondern dass wir erst beten und konkret prüfen und dann erst antworten und auch Stellung zu einer Sache beziehen oder nicht. Und noch was, ihr Lieben, es gilt in Bezug auf die Bibel, keine Kompromisse einzugehen. Keine Kompromisse. Was die Bibel als falsch, was sie als Sünde bezeichnet, muss auch ohne Umschweife von uns als solches benannt werden. Auch unter der Maßgabe, dass das unter Umständen in der Welt rechtliche Konsequenzen mit sich bringt. Und das bringt es ja mittlerweile. Und das wird sich immer weiter Stück für Stück verstärken. Und du kannst dir jetzt schon überlegen, ob du zukünftig bereit bist, weil du an den Herrn Jesus glaubst, weil du ihm nachfolgst, ob du bereit bist, dadurch Nachteile in Kauf zu nehmen. Das kannst du dir jetzt schon überlegen. Weil nicht die Frage ist, ob es so kommt, sondern nur wann. Und immer wieder, praktisch mit jeder Woche jetzt, gehen wir einen weiteren Schritt darauf zu, dass es darauf ankommt, Christus zu bezeugen, auch unter der Maßgabe, dass wir dadurch Nachteile haben werden, oder uns immer mehr der Welt mit ihrem Liberalismus anzupassen. Dass wir uns so ein bisschen biegen, wie gerade der Wind ist. Christen tun das nicht. Ein Ja sei ein Ja, ein Nein sei ein Nein. Und das ändert sich auch nicht, wenn die äußeren Umstände sich ändern. Entweder ist Gottes Wort die Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit. Aber als wahrheitsliebende Menschen wollen wir die Wahrheit selber sagen und praktizieren. Aber wir wollen auch unsere Stimme erheben, wenn Lüge geredet wird und wenn Sünde als etwas Gutes dargestellt wird. Nehmt euch in Acht vor denen, die Gutes böse nennen und böse Gutes. Das geht hin bis in die Obrigkeit. Da können wir nicht mitmachen. In Johannes 18, Vers 37 spricht der Herr Jesus davon, dass wer aus der Wahrheit ist, das heißt, wer an Wahrheit interessiert ist, der wird seine Stimme hören. Nun, ihr Lieben, das ist unter anderem auch eine Antwort darauf, warum so wenige Menschen bisher, und leider wird das ja sich auch nicht mehr ändern, der Botschaft des Evangeliums, der Botschaft vom Kreuz, Gehör schenken. Sie sind nicht wirklich an echter Wahrheit interessiert, sondern der Mensch ist nur immer daran interessiert, was habe ich dadurch für einen Vorteil? Was habe ich dadurch für einen Vorteil? Aber wir wissen doch, dass Wahrheit, kennen wir doch, kann manchmal auch schmerzlich sein. Und Wahrheit kann manchmal eben dazu führen, dass ich einen Nachteil habe. Aber sollen wir, geben Christen deswegen die Wahrheit preis? Nein. Christen geben die Wahrheit nicht preis. Die Menschen interessieren sich eher für vermeintliche Wahrheiten, aus denen sie Profit schlagen können. Schaut doch nur einmal aktuell, man muss das leider wieder sagen, in die Politik unseres Landes. So viel vorsätzliche Lüge und Betrug in Bezug auf die Probleme des eigenen Landes, aber auch auf die Aussagen und Verhaltensmuster gegenüber dem Rest der Welt, habe ich zumindest in solchem Ausmaß noch von keiner anderen Regierung, die ich erlebt habe, erlebt. Aber die Bevölkerung ist scheinbar mit Blindheit geschlagen, weil sie nicht wirklich an Wahrheit interessiert ist. Und wenn du dich als wahrhaftiger Christ von der echten Wahrheit abwendest, wird es für dich immer schwieriger werden, tatsächlich in der Kraft des Heiligen Geistes ein geheiligtes und gottesfürchtiges Leben zu führen, welches den Herrn ehrt. Und dein Blick wird durch deine Unaufrichtigkeit für die göttliche Wahrheit Stück für Stück getrübt. Das heißt, wenn du dich einfangen lässt und um des eigenen Vorteils willen die Wahrheit preisgibst, nicht nur die Wahrheit des Wortes Gottes, sondern auch die Wahrheit im täglichen Leben oder im Umgang mit deiner Familie oder wie auch immer, dann geht es nicht nur darum, dass das Sünde ist, sondern Stück für Stück wird deine Wahrnehmung getrübt für das ganze Wort Gottes. Das heißt, der Heilige Geist wird betrübt, er zieht sich Stück für Stück zurück. Und du verstehst am Ende, die einfachsten geistlichen Dinge werden für dich zu einer unüberwindbaren Mauer. Christen lieben die Wahrheit. Wisst ihr, ihr Lieben, es kann wirklich auch zu geistlicher Blindheit führen, wenn wir es mit der Wahrheit nicht mehr so genau nehmen. Paulus wusste das genau und deshalb schreibt er an seinen geistlichen Sohn Timotheus: Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Versteht ihr? Paulus wusste das. Er hat es Timotheus damals schon gesagt. Aber die Bibel, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, ist ja ein lebendiges Wort. Es ist ja das Wort Gottes. Es hat Bestand durch alle Zeitalter hindurch. Und wir müssen immer wieder ganz sensibel darauf achten, wann es sich wieder in voller Form entfaltet und auf eine Situation uns anspricht, uns sensibel machen will für eine Situation. Und wir leben wieder in einem Zeitalter, wo die Menschen sich aussuchen, was sie gerne hören möchten. Ja? Sie möchten gerne die Politiker hören, die sagen, ja, die Welt steht zwar in Flammen, aber wir kriegen das alles geregelt. Das wollen sie einfach hören. Sie wissen in ihren Herzen, da wird nichts mehr gerettet und geregelt. Aber das sind so diese Zweckoptimisten. Ne? Da geht jemand zum Arzt und sagt, der Arzt sagt dann zu ihm, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, was wollen Sie denn zuerst? Und ja, Sie haben nur noch 6 Monate zu leben. Und dann sagt der Zweckoptimist, ach, na ja, gut, es hätten ja auch nur 3 Monate sein können. Ja? Versteht ihr? Immer noch irgendwo etwas Positives herausquetschen. Das ist, wie es im Moment im ganzen Weltgeschehen ist. Es geht drunter und drüber. Keiner hat wirklich mehr eine vernünftige Erklärung, die auf einer Basis ist, dass wir sagen können, ja, das können wir nachvollziehen. Nein, es ist nur noch wirr alles, aber die Menschen wollen es glauben, weil sie es ja nicht ertragen können, dass sie dem Verderben preisgegeben sind. Durch ihre Sünde. Und deswegen suchen sie sich solche, die immer wieder diese falschen Hoffnungen verbreiten, alles wird wieder gut. Es wird gar nichts mehr gut. Aber ich kann das nur immer nicht oft genug sagen. Wir dürfen uns auch hier als Christen nicht täuschen lassen, sondern wir werden in vieles mit hineingezogen werden. Aber warum? Damit wir uns beweisen als Wahrheitsträger, die Wahrheit sagen, aber sagen, es ist noch Gnadenzeit. Die geht aber auch mal vorbei, aber es ist noch Gnadenzeit. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe, bis zum letzten Atemzug, das zu predigen. Und inwieweit das jemand tut oder nicht, steht in Gottes Gnade, natürlich aber auch in der Verantwortung des Menschen. Sie suchen sich solche Politiker, die eben alles wird gut predigen, aber leider auch in den Gemeinden. Von den Kirchen brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst zu sprechen, aber auch von vielen Gemeinden. Ja, da werden gerne solche Prediger gehört, die immer nur von der Liebe Gottes sprechen und Gottes Gnadenzeit hört nie auf und du kannst tun, was du willst, Gottes Tür bleibt immer offen. Ich habe da, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sehe ich, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, dass es geschrieben steht, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne die vergebende Gnade, die durch Christus am Kreuz geschehen ist. Das wollen wir nicht aus den Augen verlassen. Gott ist nicht der liebe Gott, der alte Mann mit dem langen Bart. Gott ist ein liebender Gott, der selbst seinen Sohn nicht verschont hat, damit wir gerettet werden können. Aber fällst du ohne Christus in die Hände des lebendigen Gottes, das heißt, hast du hier dein Leben ausgehaucht, das physische, dann wirst du vor dem Thron Gottes erscheinen. Hebräer 9, 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, dann musst du dich verantworten. Und glaub mir, du willst nicht ohne Jesus vor Gott erscheinen. Das willst du nicht. Und deswegen, die Gnade ist da. Nimm sie an. Und erscheine nicht vor Gott, ohne das Opfer Jesu Christi angenommen zu haben. Und deswegen versteht ihr nun, warum es so wichtig ist, dass wahrhaftige Kinder Gottes glaubhaft sein müssen. Wenn wir nicht ohne dauernd zu schwören oder ohne Eide stattliche Versicherung abzugeben glaubwürdig sind, dann werden nicht nur wir, sondern die gesamte Botschaft unseres Herrn Jesus unglaubwürdig, zumindest es uns persönlich oder die Gemeinde betrifft, zu der du gehörst. Schaut mal, ihr Lieben, in der Welt sind besondere Dinge auch auf sexuellem Gebiet, die werden in der Bibel als Gräuelsünden bezeichnet. Heute sind sie völlig normal. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht die Frage ist, ob überhaupt, sondern nur noch wann auch die Pädophilie etwas Normales in dieser Welt sein wird. Ich kann euch aus relativ sicheren Quellen sagen, dass nicht erst seit gestern deutliche Gedanken in diese Richtung gehen und dass immer mehr Menschen weltweit, auch die, die in bestimmten Lobbys sitzen, dafür plädieren, dass solche Handlungen, wenn sie denn einvernehmlich geschehen, doch gar nicht so schlimm und so gar nicht so böse werden. Und versteht ihr, das, was jetzt in den Kitas und in den Schulen passiert, das ist doch genau diese Hinführung dahin, dass die kleinen Kinderseelen jetzt schon massakriert werden und verseucht werden mit dem, was man dann mit ihnen später vorhat. Aber hat nicht der Herr Jesus gesagt, wer einem dieser Kinder, und er hat ein Kind unter sie gestellt, und dann hat der Herr Jesus gesagt, wer einem dieser Kinder Schaden zufügt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt wird und er im Meer versinkt. Ja? Das wartet die Menschen, das müsst ihr wissen. Die, die ihr solche Gedanken habt, die ihr Kinderseelen jetzt schädigt und verseucht oder ihnen später noch Leid antut, ihr werdet besondere Plätze in der Hölle haben. Das will ich euch hier sagen. Aber warum gibt es immer lediglich einen so lauten Aufschrei bei Sünden, wenn sie auf sexuellem Gebiet in der Welt geschehen, gerade auch wenn es die Kirchen betrifft, ihr Lieben. Wenn außerhalb der Kirche ähnliche Dinge passieren, dann wird mehr oder weniger darüber hinweggeschaut oder es wird akzeptiert, so wie es aktuell ja ist. Aber wenn es in der Kirche passiert, nun, einer der Gründe ist, dass solche Dinge auch nach dem Verständnis der Welt überall hingehören können, aber doch auf keinen Fall wohl in die Kirche. Und genauso ist es auch mit der Glaubwürdigkeit und mit der Wahrheit. In der Welt kann und darf gelogen werden, dass sich die Balken biegen. Das ist für Weltmenschen bereits normal und gehört zum Alltag. Aber bei Menschen, die von sich behaupten, dem einzigen und wahrhaftigen Gott zu dienen und die Botschaft vom Kreuz verkünden, die bekennen, dass es nur einen Weg in den Himmel und eine echte Wahrheit gibt, nämlich die biblische. Ihr Lieben, Glaubwürdigkeit und die grundsätzliche Liebe zur Wahrheit werden besonders jetzt in der Zeit vor der Wiederkunft unseres Heilands zu den wichtigsten Tugenden und Erkennungsmerkmalen der gläubigen Christenwelt gehören. Und dann spricht der Herr Jesus noch eine weitere Sache an, die auch uns als wahrhaftige Kinder Gottes wahrscheinlich viel mehr betrifft, als es auf den ersten Blick erscheint. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, hier haben wir es wieder, der Herr Jesus, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da und so weiter. Wie bitte? Ich habe dann nochmal gelesen. Haben wir da richtig gehört? Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Ja, das steht da. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Nun, im ersten Moment, oder vielleicht auch auf den ersten Blick betrachtet, kennen wir ja alle dieses Sprichwort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch kennen wir auch den Ursprung, wo das überhaupt herkommt? Die genaue Bedeutung. Denn wir denken doch bei diesem Ausspruch daran, wie du mir, so ich dir. Und wenn wir das tatsächlich genauso sehen würden, dann würden wir richtig liegen. Aber in den meisten Fällen, ist es ja bei uns so, dass wir sehr viel drastischer mit dem anderen umgehen, als was er uns tatsächlich zugefügt hat. Aber wir schauen da mal rein. 2. Mose 21, 23 bis 25. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Noch mal einen weiter, bitte. 3. Mose 24. Und wenn jemand einen Menschen erschlägt, so muss er unbedingt getötet werden. Wer aber ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten, Leben um Leben. Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man an ihm das tun, was er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch zufügen. Machen wir weiter. Wer also ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll getötet werden. Ihr sollt ein einheitliches Recht haben für den Fremdling wie für den Einheimischen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Also erstmal sehen wir hier, das gilt nicht nur für Juden oder für das Volk Israel, das gilt erstmal für alle Menschen. Und dann ging es Gott hier sehr genau darum, dass er sagt, ihr müsst sehen, was Menschen anderen Menschen antun können. Und genau so, was ein Mensch einem anderen antut, das soll auch an ihm vollzogen werden, damit er sich bewusst wird, was er da wem angetan hat. Und auch die erweiterten Familien sollten das sehen, was das bedeutet, wenn man einem anderen schweres Leid zufügt. Und deswegen hat Gott angeordnet, so soll man es auch mit ihm machen, bis ins kleinste Detail. Denn ich sage dir ganz ehrlich, wenn du jemandem schweren Schaden zugefügt hast und dir wird dieser Schaden jetzt auch zugefügt, dann wirst du es dir das nächste Mal überlegen, ob du jemandem noch einmal diesen Schaden zufügst. Das ist der Grund, der dahinter steht. Und noch einmal, ich weiß, das ist für viele ein rotes Tuch, aber wenn Staaten sagen, dass bestimmte Sünden und meistens in Staaten, wo die Todesstrafe auf bestimmte Verbrechen steht, sind diese Verbrechen wirklich ganz dicht, um nicht zu sagen sehr genau, bei der Bibel. Das heißt, wenn du jemand anders getötet hast und so weiter, darauf steht ja die Todesstrafe zum Beispiel in einigen Ländern. Und da ist eben die Frage, ist das laut biblischem Maßstab jetzt Sünde? Ich weiß, dass das für viele ein rotes Tuch ist, nur wenn wir das Wort Gottes klar nehmen und ich weiß jetzt als Mensch, dass in bestimmten Ländern, entweder in dem Land, in dem ich lebe oder in ein Land, in das ich fahre, jemanden besuche, Urlaub mache, wie auch immer, und ich weiß, dass auf bestimmte Vergehen die Todesstrafe steht und ich sie trotzdem tue, ist jetzt das Land unbarmherzig oder ist der Mensch einfach dumm, radikal und es ist ihm scheißegal? Entschuldigt, wenn ich das so sage. Ich muss mich wirklich bremsen und muss sehen, bei der Fußball-WM, bei der vergangenen, die war ja nicht sehr ruhmreich für die Deutschen, aber wenn wir dann sehen, das Land Katar, es ist ein muslimisches Land, Gesetz Scharia, Homosexualität steht die Todesstrafe. Und da ist ein Funktionär, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, auch für das Protokoll. Ich meine, er gehörte zum Deutschen Fußballbund. Zumindest aber war er ein Gesandter des Deutschen Fußballbundes. Und er stellt sich dahin vor dieses Gremium in diesem Land Katar. Und der katarische Sportminister saß da auch. Und jetzt fängt dieser deutsche Funktionär, das war noch ein relativ junger Mann, an, in einer für mich moralisch verkommenen, abartigen, perversen Art und Weise darüber zu sprechen, was er von praktizierter Homosexualität hält. In einem Land, wo die Scharia Gesetz ist, das ist doch Provokation pur. Und wenn dazu jetzt provoziert wird, dass jetzt ein Unglück da geschehen wäre oder der katarische Sportminister wäre durchgedreht und wäre ihm da ein Hals gesprungen, versteht ihr? Wer ist jetzt der wahrhaft Schuldige? Das Land, was sagt, für uns ist das eine Sünde? Oder der sagt, das interessiert mich ein Scheißdreck, was in eurem Land für Gesetze sind. Wir leben hier unsere, laut Bibel, sündigen Leidenschaften aus. Und da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, wie wir darauf zukünftig auch reagieren. Da müssen wir ganz sensibel sein. Nicht nur in Bezug auf diese Dinge, sondern überhaupt müssen wir sehr sensibel werden, wenn wir Sachen beim Namen nennen oder lieber den Mund halten. Das Gesetz bzw. seine Ausführung hier Zahn um Zahn legte das Prinzip fest, nach dem gehandelt werden sollte, um eine vermeintliche Vergeltung nur darauf zu beschränken, was jemand wirklich erfahren hat oder was er erduldet hat. Und so durfte er bzw. sollte er genau das zurückgeben, aber niemals darüber hinausgehen. Das ist der Hintergrund. Niemals über etwas hinausgehen, sondern nur so, wie er empfangen hat, sollte er auch wieder das Recht haben, austeilen zu dürfen. Und dieses Gesetz ist keine Aufforderung zur Selbstjustiz, sondern vielmehr eine Beschränkung derer auf das Wesentliche. Und ich sage euch ganz ehrlich, alle Gesetzgeber der ganzen Welt, wenn sie ihre Gesetze so abstimmen würden, dass sie sagen würden, jeder, der so das Verbrechen, was er begeht, soll an ihm selber auch begangen werden, das ist für mich wirkliche Resozialisierung, wie immer gesprochen wird. Aber nicht durch was auch immer ins Gefängnis kommen und da drinnen werden sie schlimmer, als sie draußen sind. Das ist für mich nicht Resozialisierung. Und nach meiner persönlichen Auffassung würden auch die Gerichte dieser Welt ein ganzes Stück gerechter sein, wenn sie nach diesem biblischen Maßstab handeln würden. Na, was ist denn das für eine Gerechtigkeit, wenn Menschen, die einem anderen Menschen das Leben genommen haben, weniger Strafe erwartet, als solche, die dem Staat zum Beispiel die volle Steuerabgabe vorenthalten? Was ist das für eine Gerechtigkeit, wenn zum Beispiel auch ganz aktuell viele Milliarden Euros in Länder und Projekte außerhalb Deutschlands gepumpt werden und der nationalen deutschen Bevölkerung mangelt es zusehends mehr und teilweise sogar am nötigsten, wie einem Dach über dem Kopf, Nahrung und medizinischer Versorgung? Was war und was ist leider auch aktuell das für eine Gerechtigkeit, wenn vermeintliche Corona-Gegner mit Gummiknüppeln und Wasserwerfern, wenn gegen sie vorgegangen wurde, und bei ausländischer Clankriminalität und kriminellen antisemitischen Demos und Veranstaltungen zieht sich die Polizei auf Anordnung von oben brav zurück? Was ist das für eine Gerechtigkeit? Und es tut mir wirklich leid, aber auch wenn ich die Demos gegen Israel sehe, sehe ich einige Parallelen zur Blütezeit des Nationalsozialismus. Ich weiß, das hören die Politiker nicht gerne und auch das Volk Israel, auch der Zentralrat der Juden, hört das nicht gerne, wenn man das miteinander vergleicht. Aber ich, der aus einem Volk komme, dessen direkte Vorfahren selber die Schrecken des Nationalsozialismus erlebt haben, der kann da ein wenig anderes Lied von singen, dass da wirklich deutliche Parallelen sind, was da aktuell stattfindet. Niemals zuvor, und das sind Fakten, wurden seit dem Holocaust 1300 Juden an einem Tag getötet. Niemals, niemals wurde in dieser Form in Deutschland und in ganz Europa so offen mit Antisemitismus, mit Judenhass nach außen durfte man das tun. Wisst ihr, es ist doch eine Schande für Deutschland. Ich sage das so, wie es ist. Ich finde es eine Schande für Deutschland, weil Deutschland doch nun in der wir wollen auch nicht immer olle Kamellen, dass man sagt, auch lass doch mal die Vergangenheit ruhen. Nein, diese Vergangenheit darf nie ruhen. Weil Deutschland ein ganzes Volk ausrotten wollte, und zwar auf schreckliche Art und Weise, die sich, es haben viele Völkermorde stattgefunden in der Vergangenheit. Aber das, was an dem Volk Israel vollzogen werden sollte, das hat alles andere in den Schatten gestellt. Und wenn in einem Land, wo das seinen Wurzel, seinen Ursprung hatte, jetzt mit dem Demonstrationsrecht gerechtfertigt wird, dass wieder man als jüdischer Bürger, männlich oder weiblich, Angst haben muss, auf deutschen Straßen sich zu bewegen oder nach außen sich zu erkennen gibt, dass ich zum Volk Israel gehöre, dann frage ich mich, was ist das für eine Gerechtigkeit? Da läuft doch irgendwas schief. Und die deutschen Politiker sollen sich schämen, indem sie sich nach außen auf die Seite Israels stellen, aber in einer UN oder in einer UN-Versammlung haben sie sich ganz aus der Affäre gezogen, indem sie neutral blieben. Und nach wie vor werden arabische Terrororganisationen mit deutschen Steuergeldern in dreifacher Millionenhöhe unterstützt. Wie kann jetzt die deutschen Politiker sagen, sie stehen loyal zu Israel? Wir wissen doch, der Hehler ist wie der Stehler. Ja? Wenn du also etwas stiehlst und du verkaufst es dann jemanden und der verkauft es auch wieder vor dem Gesetz, sind beide schuldig. Also wie kann ich auf der einen Seite sagen, ich stehe loyal zu Israel und auf der anderen Seite die, die Israel vernichten wollen, weiterhin unterstützen unter dem Vorwand, das ist ja alles humanitär. Ich frage mich mittlerweile 10, 12, 15.000 Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden. Wo ist denn das Geld hergekommen? Nun, ihr Lieben, ich habe hier noch einiges, aber ich komme jetzt einfach zum Schluss. Wir müssen wissen, auch wer heute zu Israel steht, es geht nicht um ein falsches Judenverständnis, aber wer heute mit dem Herzen in einem rechten Verständnis zu Israel steht, der soll von Gott gesegnet sein. Das ist etwas, was Gott zugesagt hat und woran Gott sich hält. Und wer Israel in falscher Weise ablehnt oder dem Volk etwas Böses, auch nur im Herzen an den Hals wünscht, der wird mit den Folgen, die Gott dafür ausgerufen hat in seinem Wort, auch umgehen müssen. Nun, bleibt noch dieser Punkt, ich muss da nur jetzt in aller Kürze drauf eingehen, da heißt ja, wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann halte auch die andere hin. Damit ist nicht gemeint, ihr Lieben, wenn wir in die Selbstverteidigung gehen müssen oder wenn wir eingreifen müssen, wenn Gewalt auf der Straße passiert, dass wir dann sagen, nö, also das können wir nicht eingreifen, weil da müssen wir ja Gewalt anwenden. Das ist damit absolut nicht gemeint. Sondern hier ging es eher darum, dazu müssen wir wieder sehen, Bibel ein Stück jüdisch. Wir wissen das aus einer Situation mit Paulus, als er zum Beispiel sich vor den Juden verantworten musste. Da fing er an zu sprechen und plötzlich schlug ihm einer auf den Mund. Und dann hat er ihn dafür getadelt und dann wurde ihm gesagt, das ist der Hohepriester. Dann hat er gesagt, okay, dann will ich nichts gesagt haben, weil den Obersten eines Volkes sollst du eben nicht zurechtweisen. Es geht um diese Sachen, wo wir einfach, wenn es darum geht, wenn wir um des Glaubens willen Schwierigkeiten haben oder teilweise dann auch verstoßen werden oder man uns vielleicht sogar deswegen ins Gesicht schlägt, dann ist das etwas anderes. Aber dann ist es immer in irgendeiner Form, dass wir uns ja vorher rechtfertigen oder dass es zu einem Dialog kommt. Aber die reine Selbstverteidigung oder das Schützen der Familie oder von anderem Leben, das steht völlig außer Frage. Das ist damit nicht gemeint. Und wir wussten auch, wenn da dann steht, wenn da am Ende dann steht, dass wenn jemand von dir deine Jacke verlangt, dann gib ihm auch den Mantel dazu. Es war früher so, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kam, dann hat der Gegenüber hat ein Pfandrecht eingefordert. Und darum ging es hier dem Herrn Jesus, dass er sagt, wenn jemand ein Pfandrecht einfordert, dann gib ihm dieses Pfandrecht und am besten gib ihm mehr, als eigentlich die Sache wert ist. Das heißt, wenn das ganze Ding geht um 500 Euro, dann gib ihm Wertsachen von 1.000 Euro. Auch das ist ein Zeichen von Wahrhaftigkeit, dass man großzügig ist. Auch in Bezug, wenn es darum geht, etwas abzudecken. Und dann ganz am Ende steht natürlich noch, wenn jemand dich bittet und bei dir borgen will, dann sollst du das tun. Nun, ihr Lieben, ich habe das in meinem Leben vielfach getan. Ich habe vielfach beträchtliche Summen Geld nie wieder gesehen. Das liegt aber daran oft auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dumm gewesen bin. Es liegt nicht nur, dass ich mich selber, dass ich sagen würde, ich würde mich nicht als knauserig oder geizig bezeichnen, sondern vielleicht doch eher als einen großzügigen Menschen, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen. Aber da war ich einfach dumm. Denn wenn jemand uns bittet oder anpumpen will, dann geht es immer darum, für was? Geht es hier wirklich um das tägliche Leben? Geht es um Nahrung? Geht es um Kleidung? Geht es um Dach über dem Kopf? Geht es um medizinische Versorgung? Geht es vielleicht um die Rettung irgendwelcher Familienangehörigen, wie auch immer? Dann brauchen wir da gar nicht lange überlegen. Aber wir haben schon das Recht, auch nachzufragen, wenn uns jemand anpumpen will, für was er das Geld dann benötigt. Und wir wollen dann auch uns erst eine Zeit des Gebetes nehmen, um uns von Gott auch Klarheit schenken zu lassen. Ja, das wollen wir tun. Oder manchmal hilft man jemandem auch, wenn man Nein sagt. Das hört sich jetzt unverständlich an, aber manchmal hilft man jemandem auch, wenn man Nein sagt. Ja? Und dann ist es natürlich noch in diesem Punkt es ist ganz, ganz wichtig, dass wir keine Unterschiede machen. Wir müssen es nicht davon abhängig machen, ob wir von jemandem sagen, ja, bei dem ist die Chance sehr groß, dass wir es zurückbekommen, bei dem ist die Chance eher sehr gering. Das hat der Herr Jesus nie getan. Sondern ich habe es erlebt, wenn ich Menschen mal um etwas gebeten habe, nicht immer, aber es kam mal vor, sind auch nicht nur finanzielle Sachen gewesen, es waren auch mal auch andere Sachen, dann hieß es oft, na, das kann ich nicht oder ich habe das nicht. Da bin ich dann auch manchmal sehr traurig gewesen, weil ich wusste, sie hatten und sie hätten auch können, aber sie wollten einfach nicht. Und auch da sind wir als Christen Wahrheit. Es ist manchmal zu sagen, ich möchte dir das jetzt nicht geben, weil ich Bedenken habe. Dann bleiben wir bei der Wahrheit und wir müssen nicht sagen, ich kann nicht, wenn wir aber könnten. Das ist Lüge. Christen bleiben bei der Wahrheit. Aber auch wenn Menschen uns anpumpen, wollen wir sie fragen, für was sie es benötigen. Und wenn es Dinge des täglichen Lebens sind oder Gefahr im Verzug ist, dann wollen wir es natürlich tun. Aber wenn es einfach Dinge sind, wo sie sich manchmal in Schwierigkeiten gebracht haben, jemand ist kaufsüchtig oder jemand ist spielsüchtig oder keine Ahnung, wenn es auf jeden Fall in eine Richtung geht, wo wir das in Wirklichkeit nur noch schlimmer machen würden, wenn wir ihnen da finanziell helfen würden, dann sollen wir es besser nicht tun. Aber auch da wollen wir uns von Gott die Gewissheit schenken lassen, vielleicht auch mit Brüdern oder Schwestern drüber reden. Das sollten wir auf jeden Fall tun, bevor wir hinterher einen Schaden haben, wo wir dann sagen, Gott, wie konntest du es zulassen? Und Gott sagt, ja, ich habe nicht gesagt, dass du das überhaupt tun sollst. Gut, ihr Lieben, wir sehen also, christliche Verhaltensweisen in einer moralisch verkommenen Welt sind unbedingt nötig, aber sie sind nicht schwer, wenn wir uns an Gottes Wort halten und wenn wir uns konkret auch darauf ausrichten und nicht bereit sind, Kompromisse mit der Sünde zu machen, egal mit wem oder um was es auch geht. Lass uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, ich möchte dich loben, Herr, und preisen, dir danken. Und Herr, ich bin so glücklich darüber, dass du so deutlich mit uns auch heute geredet hast. Ich möchte dir danken, lieber Heiland, dass du, als du uns erwählt hast, als du uns den Glauben geschenkt hast, als du uns gereinigt hast, Herr Jesus Christus, dass du damit aber auch verbunden hast, dass wir Menschen der Wahrheit geworden sind. Und so hilf uns, Herr Jesus, dass wir die Wahrheit lieb haben und dass wir die Wahrheit auch in unserem Leben tun wollen. Dass unser Ja wirklich ein Ja sei und unser Nein ein Nein. Hilf uns, Herr, dass wir dich, deinen Namen, dein Wort nicht dazu missbrauchen, um uns glaubwürdiger zu machen. Hab einfach Dank, Herr Jesus, dass du treu bist, dass du uns mit allem versorgst. Und danke, Herr, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen müssen, denn dann wären wir verlassen und sind wir verlassen, sondern dass wir uns allein auf dich verlassen dürfen, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, den allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott. Herr, dir und deiner Güte und deiner Gnade deiner Barmherzigkeit und deiner Liebe befehlen wir uns an. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns zuerst geliebt hast und dass deine Treue unsere so vielfältige Untreue niemals aufhebt, Herr. Amen.